Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und zum Thema Verschwörungstheorien fällt mir als erstes immer so ein ziemlich oldschooliges Wort ein. Ja? Und das ist Janusköpfigkeit oder Janusgesichtigkeit. Also es gibt so diese zwei krassen Seiten. Hier sehe ich so eine wahnsinnig bunte Seite und unterhaltsame Seite, auch Popkultur bestens ausschlachtbar und auf der anderen Seite sowas Welkes, Marodes, politisch sehr Hoffnungsloses. Und ich glaube, all das wird auch eine Rolle spielen in der großen Inszenierung, die jetzt im Maxim Gorki Theater in Berlin Uraufführung hat. Operation Mindfuck heißt die. Und also Lee Harvey Oswald kommt drin vor, es kommen Populisten und Trollfabriken drin vor und Isaac Hayes mit dem Chef-Soundtrack kommt auch drin vor. Und das musste ich erstmal Dimitri Schad als erstes fragen, der die Regie hat bei diesem Stück zusammen mit Jael Rohn. Also Isaac Hayes, was soll das denn?
Isaac Hayes ist doch, war er dann nicht später Scientology ganz stark? Ich erinnere mich gar nicht mehr genau. Es hat einfach nur, es hat sehr, sehr gut in eine Szene gepasst, weil der Ausgangspunkt für dieses Stück war Operation Mindfuck, was von Robert Anton Wilson gegründet worden ist, dem Autor der Fantasy-Trilogie Illuminatus, der die Idee hatte, nach dem Glaubensgrundsatz der Discordianisten, zu denen er sich gezählt hat, nämlich einer Pseudo-Religion oder einer Verarschreligion, wie man so sagen kann, die die Göttin Eris vergöttert hat, nämlich die griechische Göttin des Chaos. Und er hat, um also Chaos zu stiften, angefangen, eine eigene Verschwörungstheorie zu schreiben, nämlich die der Illuminaten, hat also die blödeste Gruppe gefunden, die er überhaupt nur finden konnte, nämlich irgendeine sinnlose Gruppe aus dem 18. Jahrhundert aus Bayern, und hat denen angefangen, die Schuld zu geben an allem, was in der Welt schiefläuft. Und hat das dann vermarktet und das ganze Projekt, also Operation Mindfuck genannt. Und als Teil der Gegenkultur der 60er und 70er Jahre in den USA. Später haben Leute tatsächlich angefangen, diese Verschwörungstheorien zu glauben und tatsächlich Illuminaten die Schulter dran zu geben. Und weil das der Ausgangspunkt war, speist sich unser Soundtrack aus diesem Stück natürlich aus sehr vielen Songs der 60er und 70er Jahre.
Also hier kommen ja popkulturelle Referenzen zutage, die wieder total inspirierend sind. Aber ist das nicht eigentlich genau das Problem bei diesem Thema, dass es einerseits so bunt und schwer unterhaltsam ist und dann gibt es noch so eine Abzweigung, die ist eher schwarz verwirrt wägt und tot ernst. Wie richten Sie es denn genau an mit den Verschwörungstheorien in Ihrem Stück?
Jael und ich versuchen eigentlich immer Themen, die relativ wenig humoristisches Feld bieten, so viele humoristische Möglichkeiten wie möglich abzugewinnen. Und das probieren wir auch dieses Mal zu tun. Das Thema ist düster und gleichzeitig absolut, absolut lächerlich. Die Verschwörungstheorien, über die man zum Teil stolpert, wenn man sich wirklich mal ein paar Wochen damit beschäftigt, sind so unvorstellbar haarsträubend, dass man denkt, das können wir gar nicht verwenden, das würde uns keiner glauben. Das ist zu irre. So versuchen wir, die an sich schon lächerlichen Sachen irgendwie zu fundieren und die an sich sehr ernst und düsteren Sachen irgendwie humoristisch aufzuarbeiten. Also immer das Prinzip des Gegenteils.
Verschwörungserzählungen glänzen ja nicht immer durch die größte Konsistenz, sage ich mal vorsichtig. Ja. Wie können wir uns das bei Ihnen vorstellen? Also die Illuminatus-Romantrilogie Ende der 60er, Anfang der 70er, die bildet so einen Rahmen. Aber haben wir im Prinzip das, was diese Erzählung oft ausmacht, dass sie recht wirr und inkonsistent und assoziativ sind? Finden wir das bei Ihnen auch wieder so sehr bunt und wild oder gibt es schon einen haltenden Rahmen?
Es ist sehr bunt und wild, aber wir haben nahezu, würde ich sagen, ein well-made Play daraus gemacht. Also wie well-made das ist, das stellt sich dann noch heraus. Aber wir haben eine sehr stabile Rahmenhandlung, die sich aufspaltet in zwei Storylines von einer Frau, die anfängt, für eine Trollfabrik zu arbeiten und Verschwörungstheorien zu erfinden und Fake News zu schreiben. Und wir haben auf der anderen Seite einen Politikberater, der aus einem sehr, sehr, sehr gewöhnlichen Menschen versucht, Deutschlands nächsten Bundeskanzler zu machen. Und diese beiden Storylines verschwimmen dann miteinander und ergänzen sich wechselseitig und kommen zusammen.
Wie tauchen die Populistinnen und Populisten bei Ihnen auf?
Die Populisten und Populisten sind bei uns Figuren, die hergestellt werden. Die sind auch keine originären oder wirklich vorhandenen Menschen, sondern auch nur Figuren, die geschaffen werden. Und ein bestimmter Typus des Populisten, der uns so aufgefallen ist, ist ein Populistentyp, der weniger toxische Männlichkeit ausstrahlt, sondern mehr eine Art von kindlicher Jungsmännlichkeit. Also von einem, ja, ein Boris Johnson, der ja wenig hat irgendwie von irgendeinem kraftmeiernden philippinischen Präsidenten oder sowas, sondern eher ein großes Kind ist, das völlig uneinsichtig ist und blöd und absolut unberechenbar.
Auf der anderen Seite sind ja immer so die Leute, die den Bullshit glauben, ne? Sie schauen ja gerne und auch ganz genau aufs Publikum. In einem anderen Stück von Yael Ronan, Third Generation, Next Generation, da haben Sie auf der Bühne so einen Wutbürger-Monolog gehalten, aber in einer sympathischen Version, sympathisch rechts. Und da gab es teils Nicken und vereinzelten Applaus. So eine Konfrontation, vielleicht auch Entlarvung, haben Sie das auch hier vorgesehen?
Also das, was Yael und ich uns vorgenommen haben, sowohl damals, also bei dem Wutbürger-Monolog, den ich geschrieben habe, als auch jetzt bei diesem Text, ist, dass wir wirklich versuchen zu verstehen erstmal, warum Leute das glauben, was sie glauben. Weil ansonsten ist halt eben der Wutbürger oder der Verschwörungsgläubige ein easy Target, das nichts kostet. Der Punkt ist der, wenn man anfängt, sich diese verrückten Verschwörungstheorien anzugucken und zu sagen, was steckt eigentlich dahinter, dann muss man nicht mal besonders verschwörungsgläubig sein. Man muss einfach nur ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den üblichen Verdächtigen mitbringen. Globale Eliten, Big Tech, Big Pharma, Lobbyisten und so weiter und so weiter. Und dann ist man schon mit einem Fuß drin. Und dann gibt es natürlich sehr verrückte Verschwörungstheorien, wie dass Prinz Charles eben Anhänger einer satanistischen Vampirelite ist, die auf irgendwelchen geheimen Inseln Kinderblut trinken, um sich jung zu halten. Und das ist natürlich absoluter, absoluter Blödsinn. Aber wenn dann auf einmal die Geschichte von Jeffrey Epstein rauskommt, von einem Multimilliardär, der über Jahrzehnte hinweg einen Ring von Kinderprostitution betrieben hat, an dem offenbar sehr reiche und sehr mächtige Leute und sogar mit Verbindungen bis ins britische Adelshaus mitgemacht haben. Und auf einmal sehe ich das. Was kann dann sonst noch alles passieren in dieser Welt, von dem ich nichts mitbekomme? Und auf einmal wird sozusagen, kann man einen Menschen verstehen, der sagt, na gut, selbst wenn es jetzt nicht satanische Vampire sind, trotzdem entführen sie kleine Kinder auf irgendwelche Inseln und stellen Horror, Horror, Horror Dinge mit ihnen an. Und so haben wir angefangen, glaube ich, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, warum Leute das glauben, was sie glauben und warum sich das verfestigt. Und hinzu kommen auch noch natürlich die Echokammern und die TikTokisierung von Informationen, die jedem Menschen exakt immer das zuliefert, was er oder sie hören möchte und was zu ihrem Weltbild passt und was sie emotional anregt. Und das ist ein sehr, sehr, sehr gefährlicher Prozess und wir befinden uns gerade mal am Anfang davon.
Dimitri Schad, gemeinsam mit Yael Ronan hat er Operation Mindfuck geschrieben. Yes. Haben wir drüber gesprochen im Deutschlandfunk Kultur. Danke und für die Uraufführung morgen im Gorki viel Spaß.
Dankeschön, vielen, vielen Dank.